Zurecht gehört. Der DRV-Podcast.
Ja, meine Damen und Herren, meine liebe Diskutantinnen und Diskutanten, liebe Frau Budras, ich freue mich, Sie im Namen des Deutschen Anwaltvereins zu einer neuen Ausgabe unserer rechtspolitischen Runde begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Tim Sander. Ich bin stellvertretender Leiter politischer Kommunikation beim DAV. Und auch in diesem Jahr wollen wir den Auftakt des Anwaltstags dieser Woche nutzen, um einen Blick auf die aktuellen rechtspolitischen Debatten zu werfen. Das Motto des Anwaltstags in diesem Jahr lautet Digitale Welt. Hierzu finden für heute bis Mittwoch zahlreiche virtuelle Fachforen und Diskussionsrunden statt. Ab Mittwoch geht es dann in Bielefeld los. Bis Freitag kommt der Anwaltstag dort zusammen in Präsenz. Alle wichtigen Infos dazu finden Sie auf anwaltstag.de. Wie immer gilt, dabei sein lohnt sich auf jeden Fall. Die Frage, wie es mit der Digitalisierung der Justiz weitergehen wird, ist aktuell auch ein gewichtiger Bestandteil der rechtspolitischen Debatte. Mit dem Einsatz von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit sowie der digitalen Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung seien hierzu nur zwei Stichworte genannt. Unter anderem zu diesen beiden Themen wollen wir heute sprechen und hoffen auf interessante Einblicke. Wir freuen uns sehr, dass wir als Moderatorin für unsere heutige Runde Corinna Budras von der FAZ gewinnen konnten. Frau Budras war schon bei zahlreichen Diskussionsrunden hier im Haus dabei und hat das mit Bravour geleitet. Das wird heute genauso sein. Bevor ich das Wort jetzt an Frau Budras übergebe, noch der Hinweis, dass wir im Anschluss sehr gerne noch einfach ein kühles Getränk einladen möchten. Also wäre schön, wenn Sie dann noch ein bisschen bei uns bleiben. Für Getränke ist gesorgt. Jetzt wünsche ich Ihnen und uns aber erstmal eine hoffentlich lebendige Diskussion. Liebe Frau Budras, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen auch an die Zuschauer zu Hause am PC oder auch die Zuhörer im Podcast Zurecht gehört. Da wird die Veranstaltung auch übertragen. Der Deutsche Anwaltstag in Bielefeld steht, wie gesagt, unmittelbar bevor. Und da gibt es etliches zu besprechen. Wir haben auch eine Sitzungswoche, die ansteht. Und da wollen wir uns mal den folgenden Themen in dieser Runde mit den folgenden Themen beschäftigen. Es geht um die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts vor verfassungsfeindlichen Tendenzen. Es geht um die Lebenswirklichkeit vor Gericht, also das, was wir eben jetzt gerade schon gehört haben, nämlich die Digitalisierung der Justiz. Und schließlich wollen wir auch noch einen Blick auf eine mögliche Reform der Tötungsdelikte werfen. Und auch Sie sind natürlich herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, sowohl hier im Raum als auch im Livestream. Da gibt es dann die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, die ich dann hier in die Runde werfen kann zum Ende der Veranstaltung. Wir haben etwa anderthalb Stunden und dann wollen wir gleich starten und zwar mit der Vorstellung des Podiums, so wie es sich gehört. Wir starten ganz links von meiner Seite jedenfalls. Darf ich Ihnen Clara Bünder vorstellen. Sie ist als Menschenrechtsverteidigerin im Bundestag für die Linken, so steht es jedenfalls auf ihrer Webseite. Nach ihrem Jurastudium hat sie in einer Kanzlei in Tel Aviv gearbeitet. Und dann hat sie für die internationale Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights gearbeitet und in Griechenland Rechtshilfe für Geflüchtete geleistet. Seit 2022 ist sie Abgeordnete im Bundestag. Herzlich willkommen, Frau Bünder. Sie dürfen ruhig klatschen, damit auch das Publikum oder die Zuhörer hören, dass wir hier auch Menschen im Saal haben, dass wir also nicht nur für die Kamera sprechen. Daneben steht Helge Limburg, Ihnen natürlich auch schon bestens bekannt, ist auch studierter Jurist natürlich, ebenfalls seit 2021 im Bundestag und rechtspolitischer Sprecher für die Grünen. Herzlich willkommen, Herr Limburg. Ja, wir haben außerdem noch Katrin Helling-Pla. Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für die Medizinrecht. Für Medizinrecht seit 2017 sitzt sie im Bundestag und ist rechtspolitische Sprecherin der FDP. Herzlich willkommen, Frau Helling-Pla. Rechts neben mir steht Elisabeth Winkelmeier-Becker von der Unionsfraktion. Sie hat jahrelang als Richterin gearbeitet, bevor sie 2005 in den Bundestag kam. Zwischen 2019 und 2021 war sie Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier und jetzt ist sie Vorsitzende des Rechtsausschusses. Herzlich willkommen, Frau Winkelmeier-Becker. So, und dann haben wir noch eine Richterin hier. Das scheint die Richterbank zu sein, Sonja Eichwede von der SPD. Sie ist seit 2021 auch im Bundestag und natürlich rechtspolitische Sprecherin der SPD. Also herzlich willkommen, dass auch Sie da sind. So, wir stürzen uns auf die Resilienz als erstes. Und da würde ich gerne mal mit Ihnen starten, Frau Winkelmeier-Becker. Sie müssen uns erst einmal einen bemerkenswerten Zickzack-Kurs von Ihrem Parteivorsitzenden erklären. Erst zeigt er sich bereit, die Widerstandsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts gegen Verfassungsfeinde zu stärken. Dann sah er keinen Reformbedarf. Jetzt doch wieder. Gibt es dafür eine gute Erklärung oder sind das sozusagen die Launen des enttäuschten Oppositionspolitikers?
Ersparen Sie mir diese Interpretation. Ich verweise vielleicht mal auf die Linie der Rechtspolitiker, die da durchaus stringenter war und auf die der Fraktionsvorsitzende ja jetzt auch wieder einbiegt, nämlich die Bereitschaft und Offenheit dafür, sich der Problematik der Resilienz des Bundesverfassungsgerichts zu stellen. Ich glaube, es ist halt ein Sachverhalt, der nicht jedem gleich einleuchtet, der vor allem auch politisch ein Stück weit überlagert wird. Will man mit dieser Diskussion sagen, dass wir kurz davor stehen, dass da Gefahren drohen, ja oder nein? Das ist sicherlich auch so ein Punkt, der den einen oder anderen zögern lässt. Aus meiner Sicht ist das kein richtiges Argument, sondern man muss ja genau dann auch Resilienz herstellen, wenn Gefahr nicht droht, wenn sie nicht vor der Tür steht, sondern wenn man sich die Zeit nehmen kann und sagen kann, nein, das ist eine sehr grundsätzliche Entscheidung, dass wir bestimmte Dinge, die sich bewährt haben, jetzt auch verfassungsfest machen wollen. Und das kann man sicherlich auch erläutern und erklären und begründen, ohne zu sagen, wir sind hier am Abgrund irgendwie der Gefahren für die Demokratie, sondern das Bundesverfassungsgericht war ein Novum in unserer Verfassung. Man wusste noch nicht jedes Detail des Verfahrens, was wird sich bewähren, was funktioniert. Das hat man aber jetzt in einer jahrzehntelangen Praxis sehr, sehr gut ausbuchstabiert. Und das jetzt eben auch verfassungsfest zu machen als materielles Verfassungsrecht, das halte ich für sehr gut. So, und das ist aber eine Diskussion, wo man, die eben politisch überlagert ist und wo es dann eben auch durchaus mal ein bisschen Diskussion und Argumentation braucht. Aber ich bin da sehr zuversichtlich und im Ergebnis dann auch zufrieden, wenn es so kommt, dass man sich von der Rechtspolitik auch in der Fraktion beraten und überzeugen lässt. Dann ist die Fraktion immer gut mitgefahren. Und von daher sehe ich uns da auf einem guten Weg.
Gibt es denn da jetzt eigentlich schon Gespräche, also auf höchster Ebene, also auch mit Herrn Friedrich Merz, wie ist da im Moment die Sache? Weil wir haben ja jetzt einen Gesetzesentwurf, über den wir jetzt gleich sprechen würden. Aber wie weit sind Sie da schon involviert jenseits des Rechtsausschusses? Denn Sie haben ja gesagt, da wird diskutiert. Ne? Da sind Sie.
Also die Diskussion hat sicherlich darunter gelitten, dass man sehr schnell mit Einigungen auf Koalitionsebene rausgegangen ist. Und das hat der Sache nicht gut getan. Und das hat sicherlich auch mit dazu geführt, dass in einer Phase dieser Diskussion gerade der Fraktionsvorsitzende der Union da auch auf Distanz gegangen ist, weil es dadurch nämlich auch eine sehr politische Färbung bekam. Sowas tut solchen Dingen immer nicht gut, wenn man weiß, dass die angestrebte Verfassungsänderung ja letztendlich die Zweidrittelmehrheit braucht, also ohne die Union nicht geht. Dann soll man auch nicht ohne die Union erstmal mit Zwischenergebnissen rausgehen. Das war sicherlich auch ein Taktik. Fehler, der Zeit gekostet hat und ja, der Sache nicht gedient hat. Das ist aber jetzt überwunden und es gibt Gespräche und Verhandlungen, die mit Prokura dann auch geführt werden.
Frau Eichwede guckt ganz skeptisch und ich darf natürlich vielleicht dann gleich mal zu Ihnen kommen. War das wirklich so unklug? Oder war es unklug?
Es wurde von unterschiedlichen Abgeordneten aus der Koalition, aber auch tatsächlich auch aus der Union, von den Rechtspolitikern, wie die Vorsitzende Frau Winkelmeier-Becker gesagt hat, Handlungsbedarf angemeldet. Mhm. Es gab tatsächlich keine Vorabstimmung oder Einigung auf Koalitionsebene oder so, was man hier machen möchte, sondern tatsächlich da sehr früh das Angebot und gemeinsame Gespräche im demokratischen Raum quasi des Parlamentes mit den demokratischen Fraktionen, welchen Weg man beschreiten möchte. Und diese Gespräche dauern an. Der Justizminister hatte gesagt, dass er bis zum Sommer mit einem Vorschlag rausgehen möchte. Das wird sicherlich ein abgestimmter Vorschlag sein, ebenso mit der Unionsfraktion.
Hm. Nun gibt es aber, Frau Hellingplay, ja schon einige Überlegungen, einige Vorschläge stehen im Raum. Was ist für Sie essentiell? Was muss da rein?
Es gibt für alle Bereiche, die man reinschreiben kann oder nicht reinschreiben kann, und wir diskutieren das gerade entsprechend, gute Gründe, das zu tun, das nicht zu tun. Ich glaube, anfangen kann man mit wesentlichen Strukturmerkmalen des Bundesverfassungsgerichts, mit der Zahl der Senate, mit der Zahl der Richter, mit der Amtsdauer, mit der Altersgrenze, aber es gibt eben noch viele weitere Fragestellungen, die auf dem Tisch liegen, die Frage Bindungswirkung.
Und da geht es jeweils darum, Entschuldigung, dass ich unterbreche, nur dass wir es einmal sozusagen nochmal für alle deutlich machen. Da geht es immer darum, sozusagen Regelungen, die es schon auf einfach gesetzlicher Ebene gibt, in die Verfassung zu verankern.
Da geht es insgesamt, also im Wesentlichen ja, aber es geht insgesamt darum zu schauen, wie man das Projekt Resilienz des Bundesverfassungsgerichts ausgestaltet. Natürlich hinterfragt man an der Stelle auch bestehende Regelungen jeweils auf Sinnhaftigkeit, aber im Wesentlichen geht es darum, ja.
Ja. Herr Limburg, würden Sie das sehen jetzt im Moment? Herrscht im Wesentlichen Einigkeit, also jetzt innerhalb der Koalition, oder gibt es da doch vielleicht noch die eine oder andere Streitigkeit, die vor der Tür steht?
Das ist ja gerade zu Recht gesagt worden, in diesem Fall, dass wir eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat brauchen. Es ist ja gar nicht so entscheidend, gibt es eine Einigkeit in der Koalition, sondern wir brauchen insgesamt eine Einigkeit unter den demokratischen Fraktionen.
Aber es hilft ja schon mal sozusagen, wenn Sie sich die 30 einig sind.
Ja, wobei es ja auch richtig und wichtig ist, dass man offensachlich da ohne Tabus diskutiert, was man sinnvoll findet in der gesamten Runde. Ich sag mal so, das ist ja auch aus den öffentlichen Äußerungen absehbar und hat die Kollegin Winkelmeier-Becker ja auch gerade nochmal bestätigt. Es gibt, glaube ich, eine Grundsatzeinigkeit, dass man nicht einfach sagen kann, das Thema ignorieren wir und da warten wir, bis es irgendwie vielleicht noch dramatischer ist, sondern das gehen wir jetzt an. Ich bin froh, dass darüber Einigkeit besteht. Und dann werden wir sehen, mit welchen Prioritäten wir dann da reingehen. Wichtig finde ich nochmal nur daran zu erinnern, wir führen diese Debatte ja nicht im luftleeren Raum, sondern ausgelöst worden ist die Debatte ganz wesentlich in den vergangenen Jahren, den Erfahrungen in Ungarn mit der Regierung Viktor Orban und der Regierung Kaczynski, auch wenn er zuletzt nicht Ministerpräsident war, ich weiß, de facto war es eine Regierung Kaczynski, die in beiden Staaten sehr systematisch nicht nur die Medien unter Kontrolle gebracht haben, das Wahlrecht geändert haben, sondern vor allem auch das jeweilige Verfassungsgericht und die gesamte Justiz unter ihre Kontrolle gebracht haben, unter politische Kontrolle. Und das hat dann in der Folge ja auch zu Recht zu Diskussionen in Deutschland geführt und zu dem Blick, wie geschützt wäre eigentlich unser höchstes Gericht. Und ich glaube, da haben viele, die sich damit nicht näher beschäftigt waren, jetzt erstmal gemerkt, dass das meiste tatsächlich ja nur einfach gesetzlich geregelt ist. Und das ist der Hintergrund der Debatte, und dass wir sozusagen in diesem Grundtenor Einigkeit haben, finde ich gut und richtig und möchte das auch bekräftigen. Das ist kein Zeichen von Schwäche oder von Angst, dass jetzt die AfD hier bei der nächsten Bundestagswahl die große Mehrheit bekommt. Nur in anderen Bereichen ist es ja auch sinnvoll, eine Vorsorge schon rechtzeitig vor einem Ereignis zu treffen und nicht erst, wenn es unmittelbar vor der Tür steht. Und deswegen ist es richtig, dass wir diese Debatte jetzt aufgeregt und ohne den ganz großen Zeitdruck führen können.
Frau, Sie meinten unaufgeregt wahrscheinlich.
Unaufgeregt.
Ich habe aufgeregt jetzt gehört. Obwohl ein bisschen Aufregung schadet auch gar nicht, Frau Bünger. Wie blicken Sie auf die ganze Debatte jetzt? Fühlen Sie sich denn auch als Opposition vernünftig eingebunden?
Also in den Gesprächsrunden bin ich jetzt leider, nehme ich leider noch nicht teil, aber wenn die Einladung gerade an alle demokratischen Fraktionen gekommen ist, dann nehme ich auch gerne daran teil. Ich denke, ein bisschen mehr Aufregung würde uns gut zu Gesicht stehen. Wir selber haben ja auch dazu Ideen eingebracht und wir müssen auch, glaube ich, nicht nur nach Ungarn schauen, sondern wir können auch nach Thüringen schauen. Wir diskutieren da die Frage von Sperrminoritäten und es ist jetzt, glaube ich, essentiell, dass wir
in Bezug auf die Frage, wie können wir den Rechtsstaat resilienter machen, müssen wir definitiv eine Priorität setzen, weil wir ja nicht nur, wir diskutieren ja nicht nur, wie können wir das Bundesverfassungsgericht irgendwie resilienter machen, sondern auch die Demokratie muss geschützt werden, und wir diskutieren ja auch, oder es wird ja auch diskutiert, die Frage der Einstufung der AfD und die Gefährdung der AfD, und es geht ja genau um die Frage, inwieweit kann die AfD da auch Entscheidungen blockieren, weshalb wir sie ja auch nicht nur einfach gesetzlich verankern müssen, sondern auch in der Verfassung sie sich wiederfinden müssen. Und wir diskutieren ja auch die Frage der Einstufung und Hochstufung der AfD. Und vor dem Hintergrund der ganz konkreten, akuten Gefahr ist es aus meiner Sicht sehr, sehr essentiell, dass wir jetzt da ganz starke Priorität setzen, einerseits natürlich die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts auf jeden Fall auf den Plan und auf die höchste Priorität zu setzen, aber andererseits auch einen Plan, erwarte ich einen Plan von der Bundesregierung, wie sie die Demokratie und ihre Institutionen insgesamt stärken und resilient machen.
Vielleicht dazu noch ein Wort konkret, wie, was wäre Ihnen da wichtig?
Naja, zum einen, wir diskutieren auch schon, dass das Gesetz, was am längsten schon im Verfahren ist im Bundestag, das ist das Demokratiefördergesetz. So, da verstehe ich auch nicht, warum das auch noch nicht beschlossen wurde. Und die Zuständigkeitsfragen, denke ich, von der Union, weiß ich nicht, die könnte man, glaube ich, auch ausräumen. Was mir aber wichtig ist, dass der Justizminister hier einen ganz klaren Fokus drauf legt und quasi verschiedene Punkte in dieses Paket, also wenn wir einen Pakt für den Rechtsstaat haben, dann gehört meiner Meinung nach so etwas auch im erweiterten Sinne mit dazu. Weil das sind unsere wichtigsten Institutionen, wir müssen sie schützen.
Nur man muss ganz ehrlicherweise sagen, wenn man dieses Paket so groß schnürt, Frau Eichwede, dann könnte das sein, dass das ein bisschen länger dauert, ne? Also was ist Ihr Plädoyer? Das groß anlegen oder lieber fokussiert aufs Bundesverfassungsgericht?
Nee. Wir packen quasi, ich würde sagen, nicht nur ein Paket, sondern mehrere Pakete, und das können wir auch durchaus zeitgleich machen. Wir haben zum einen die Frage der Resilienz des Bundesverfassungsgerichts, wo Frau Helling-Pla gesagt hat, den materiellen Ansatz, einzelne Regelungen reinzuschreiben, auch der formelle Ansatz, Bestätigungslösung wird diskutiert, also da wird tatsächlich noch um die beste Lösung gerungen, nicht im Streit, sondern wirklich dem gemeinsamen Ziel, die beste Lösung eben tatsächlich auch für das Verfassungsgericht zu finden. Dann haben wir das Demokratiefördergesetz, wurde angesprochen, das ist im Verfahren, das ist sehr wichtig, und wir glauben auch, dass wir in der Koalition dazu in einer guten Lösung kommen, um hier eben auch die Zivilgesellschaft zu stärken und resilienter zu machen. Wir haben die Frage des deutschen Richtergesetzes hinsichtlich der Verfassungstreue von Schöffen im Verfahren. Wir haben, es ist eher der innenpolitische und der verteidigungspolitische Bereich, aber auch im Justizbereich die Möglichkeit geschaffen, wenn Beamtinnen und Beamte nicht mehr auf dem Boden der Verfassung stehen, dass auch diese schneller aus dem Dienst entfernt werden können, weil es geht natürlich nicht, dass der Staat von innen heraus anfängt zu bröseln, sondern gerade die Menschen, die für unseren Staat als Beamte arbeiten, die in der Justiz arbeiten, die Anwältinnen und Anwälte als Organe der Rechtspflege, sind natürlich Leute, die eine ganz besondere Verantwortung haben, eben entsprechend um den Staat zu verteidigen. Und ich würde sagen, das machen wir durch viele Gesetzgebungsvorhaben deutlich. Da haben wir definitiv im Justizministerium, im Innenministerium einen Fokus drauf gelegt in dieser Legislatur, und das ist auch ganz, ganz wichtig bei der Stimmung, die wir in der Gesellschaft haben. Ich glaube, das merken wir alle vor Ort eben entsprechend in unseren Wahlkreisen, bei unserer Arbeit, wenn wir aus der Justiz kommen, aber auch im ganz normalen Gespräch auf den Marktplätzen quasi dieses Landes. Und wenn es da weitere Punkte gibt, die wir aufnehmen sollen, um eben unseren Rechtsstaat resilienter zu machen, sind wir quasi gerne dabei, die aufzunehmen und zu gucken, wie wir sie ins Verfahren bringen.
Hier haben wir noch einen Vorschlag von Ihnen, Frau Winkelmeier-Becker. Ich fand das ganz interessant. In einem Interview mit der Legal Tribune Online haben Sie vorgeschlagen, eine nicht manipulierbare Ersatzregel einzuführen für den Fall, dass es zu einer Blockade bei der Wahl eines neuen Verfassungsrichters oder einer neuen Verfassungsrichterin kommt. Wie könnte die aussehen?
Ich möchte vielleicht noch einen Vorschlag noch ergänzen. Also von unserer Fraktion wird auch immer noch gerne das Wahlrecht genannt. Wenn
das
es um Resilienz,
ja
um Resilienz des Rechtsstaats und der Demokratie geht, dafür zu sorgen, dass nicht eine einfache Mehrheit sich ein optimales Wahlrecht für die nächste Wahl machen kann. Das kann ja jeden auch mal treffen, auch mal auf der Passivseite treffen. Vielleicht gibt es dann deshalb auch an der Stelle noch eine Bereitschaft, noch mehr Dinge auch festzuschreiben in der Verfassung. Aber der Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, das ist ja eines der Gegenargumente, was immer kritisch eingebracht wird in dem Moment, wo man eben Erfordernisse oder Regelungen in die Verfassung hineinschreibt, sind sie eben auch sehr stark festgeschrieben und können nur wiederum mit verfassungsändernder Mehrheit verändert werden. Und eine Drittelmehrheit hat eben eine Sperrminorität. Und ein ganz wichtiger inhaltlicher Punkt ist ja auch das Festschreiben der Zweidrittelwahlmehrheit für die Richter. Der Vorteil dieser Zweidrittelmehrheit ist eben genau darin zu sehen, dass wir haben ja das Vorschlagsrecht schon im Wesentlichen in einem Modus sozusagen verteilt auf die verschiedenen Parteien. Aber jede Partei weiß, die Person, die ich vorschlage, die muss auch von den anderen akzeptiert werden können. Und das schützt davor, die eigenen Fundamentalisten sozusagen in den Ring zu schicken, sondern es erfordert eben, dass man Menschen eben auch vorschlägt, die auch bei den anderen akzeptiert werden, die wirklich qualifiziert sind und nicht irgendwie einem Lager sich explizit jetzt zugehörig fühlen. Und das tut dem Verfassungsgericht sehr, sehr gut. Und das ist im Übrigen auch genau das, was ja unser Gericht unterscheidet von der Praxis, die wir zum Beispiel in den USA auch beobachten können oder eben in Ungarn und Polen, wo eben ganz klare Gefolgsleute benannt werden, um dann auch mit der Erwartung, nämlich für das eigene Lager eben auch entsprechend zu judizieren. Und das ist bei uns eben einer der ganz wesentlichen Unterschiede. Und das ist eben verfahrensmäßig abgesichert durch die Zweidrittelmehrheit. Deshalb wäre das sicherlich bei uns allen auf dem Zettel, was in so eine Regelung hinein müsste, diese Zweidrittelmehrheit. Aber dann wird eben immer eingewandt, ja, dann kann ja schon eine Minderheit von einem Drittel jede Wahl letztendlich verhindern und damit verhindern, dass das Verfassungsgericht weiter handlungsfähig ist. Und dafür muss man einen Mechanismus entwickeln, der da Obstruktion letztendlich verhindert. Und wenn man jetzt einen Mechanismus hat, der klar sagt, wenn in der und der Frist nicht eine Person gewählt worden ist, dann gilt erstens, zweitens, drittens, dann führt das dazu, dass die Möglichkeit der Obstruktion nicht wahrgenommen wird, weil sie läuft ins Leere. Es gibt eine gute Lösung. Und da kann man sich jetzt natürlich unterschiedliche Dinge vorstellen. Ich könnte mir dann zum Beispiel vorstellen, auf den großen Pool der Bundesrichter zuzugreifen nach einem gewissen Mechanismus, der aber gar nicht geregelt werden soll, damit er greift, sondern damit er derjenigen ein Drittel Mehrheit, die sagen könnte, das mache ich alles nicht mit, ich zerschieße denen jeden Vorschlag, damit die weiß, das funktioniert nicht.
Genau, also Sie wollen im Wesentlichen einen Automatismus, einen Quasi-Automatismus installieren, der sozusagen greift, wenn eine Blockade besteht, der einigermaßen, ich glaube, Ihr Anspruch ist schon, dass der einigermaßen neutral ist, also jedenfalls aus dem Pool von etwa 500 Richtern, dann nach einem bestimmten Mechanismus rausgesucht wird. Wäre das eine Option?
Also es gibt ja eine Vielzahl von Vorschlägen, die im Bereich Ausfallmechanismus diskutiert werden. Wir haben im Moment ja die Situation, dass die Hälfte der Richter vom Bundestag und die andere Hälfte vom Bundesrat gewählt wird. Ich könnte mir, da diese beiden Organe eben jetzt schon legitimiert sind, Richter zu wählen, am ehesten vorstellen, dann zu einer Regelung zu kommen, die da lautet, wenn das eine Organ
nicht in der Lage ist, die entsprechende Mehrheit herzustellen, dass dann ersatzweise das andere Organ für diesen Ausnahmefall einmal die Wahl übernehmen kann. Also einen solchen Ausfallmechanismus. Aber es gibt noch eine Vielzahl weiterer Vorschläge. Es gibt ja jetzt schon die Situation, dass wenn keine Wahl erfolgt, dass dann Vorschläge aus den Reihen des Bundesverfassungsgerichts kommen können. Auch das wird diskutiert, ob dann nicht diese Vorschläge in gewisser Weise bindend sein sollen oder ob man sich da Zustimmung holt.
Weil das natürlich auch delikat ist, ne?
Ich persönlich finde, wie Sie vielleicht rausgehört haben, den Vorschlag Bundestag, Bundesrat, weil diese beiden Organe eben schon befasst sind, durchaus. Ja. Recht überzeugen.
Okay, dann nochmal Frau Bünger an dieser Stelle. Sie haben so heftig genickt, deswegen wollte ich nur mal ganz kurz hören, wie Sie das sehen. Also offensichtlich Zustimmung?
Ja, ich glaube, was eben wichtig ist, dass man in diesem Fall, also wir haben ja, wie gesagt, die Vielzahl von Paketen, die beschlossen werden sollen. Und ich glaube, dass man bei der Frage Resilienz des Bundesverfassungsgerichts in der Tat natürlich schon sich Gedanken machen muss, was quasi der Vorschlag ist, der dann zu auch der größtmöglichen Unabhängigkeit schon auch noch beiträgt und gleichzeitig aber den bisherigen Regelungen auch entspricht. Und deshalb finde ich schon auch wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, aber es ist eben aus meiner Sicht, zeigt jetzt das bisherige Verfahren schon, dass es da ja auch schon so sehr hakt, also gerade auch mit der Union, die sich jetzt natürlich nochmal wieder bewegt hat. Aber ich weiß halt nicht, wie erfolgreich diese Vorschläge dann sein werden oder ob man sich dann auf der Zielgeraden jetzt nicht noch weiter behakelt und wie das dann auch noch auf anderen Ebenen diskutiert wird. Deshalb fände ich es eben wichtig, dass man das wirklich auch an höchste Priorität setzt. Und auch das Zeitlimit setzt, dass man da sich wirklich jetzt zügig Gedanken macht.
Ja.
Weil ich glaube, wir haben einfach nicht mehr, wir haben nicht mehr so viel Zeit, um daran zu basteln.
Ja, Herr Limburg, vielleicht ist das ein schöner Punkt, wo Sie nochmal reinkommen können, denn das Zeitproblem stellt sich ja womöglich, also vielleicht auch schneller als man denkt. Die Haushaltsverhandlungen gelten ja jetzt immer so ein bisschen als Maßstab und als Punkt, wo sich entscheiden wird, ob die Koalition hält oder nicht. Wie schnell kann sowas gehen?
Ja, ich glaube, wenn die Gespräche jetzt dann weiter so konstruktiv vorangehen, dann kann es dann nach einer Einigung auch sehr, sehr schnell gehen vom formalen Weg her. Es ist natürlich wichtig, dass dann auch die Länder einbezogen werden, logischerweise. Die müssen zustimmen, die sind beteiligt, Bundesverfassungsgericht. Aber wenn es dann auch vor der Sommerpause sozusagen Grundskizzen gibt, dann kann das hat die Vergangenheit gezeigt, auch relativ schnell gehen. Zumal insgesamt die Diskussion ja jetzt in der Tat schon länger läuft. Also niemand kann sagen, dass die Diskussion überrascht. Insofern bin ich da optimistisch, dass das gut hinzubekommen ist. In der Tat möchte ich das nochmal betonen. Ich finde es gut und wichtig, dass weitgehend Konsens herrscht, dass wir, wenn wir sowas wie die Zweidrittelmehrheit für die Wahl von Richterinnen und Richtern festschreiben, dass wir dann zwingend auch einen Ersatzmechanismus benötigen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel die AfD oder eine andere demokratiefeindliche Partei, dass die ein Drittel der Sitze in einem Parlament hat, die ist halt viel höher, viel größer, es kann viel schneller erreicht werden, als dass sie tatsächlich die Mehrheit bekommt. Insofern ist das Beispiel Thüringen natürlich richtig. Da haben wir ganz konkret die Situation, dass mindestens so eine Obstruktionssituation droht, es in Teilen schon gegeben hat in der vergangenen Wahlperiode bei bestimmten Wahlen und Abstimmungen. Und das unterstreicht eben ganz aus der Praxis in Deutschland, wie wichtig es ist, dass es dann entsprechende Rückfalllinien, Rückfallmechanismen gibt.
Okay, aber tatsächlich, wenn es jetzt zu Neuwahlen womöglich käme, dann wäre das alles ein bisschen eng, ne? Also besser keine Neuwahlen.
Ich bin seit 2021 ja jetzt Teil dieser wunderbaren Koalition, die besser ist als ihr Ruf, die besser arbeitet, als der öffentliche Eindruck ist. Und mir ist schon oft gesagt worden, wenn das passiert, oh, kommen dann Neuwahlen und jetzt kommen dann vielleicht Neuwahlen und nach der Landtagswahl kommen und jenes. Also insofern bin ich da erstmal gelassen und optimistisch, dass es so mal weitergeht und dass es sich jedenfalls in welcher Konstellation auch immer in den kommenden Jahren eine Mehrheit, eine demokratische Mehrheit im Deutschen Bundestag und im Bundesrat finden wird, um unser höchstes deutsches Gericht abzusichern. Da bin ich ganz sicher, Und wie gesagt, wir sollten, glaube ich, gelassen jetzt mal abwarten.
Ja, okay. Gelassenheit ist in der Tat nie verkehrt. Jetzt kommen wir, wollen wir dieses Thema erstmal verlassen. Vielleicht kommen Sie ja nachher noch auf den Fragen, bei Ihren Fragen darauf zurück. Aber erst einmal würde ich jetzt sanft überleiten zur Digitalisierung des Zivilprozesses. Auch ein schönes Thema, wo hier nicht unbedingt Einheit herrscht, Einigkeit herrscht auf dem Podium. Ich möchte mal mit Ihnen anfangen, Frau Helling-Plaar. Vielleicht müssen wir erst mal klären. Also es gibt einen Gesetzesentwurf des Bundesjustizministers, einen, der auch sorgfältig aufgearbeitet wurde und ergänzt wurde im Parlament. Der ist leider im Bundesrat nicht auf Zustimmung gestoßen und hängt jetzt im Vermittlungsausschuss. Nun hieß es schon vor geraumer Zeit, es gibt eine Einigung. Wie ist denn jetzt im Moment die Situation?
Also auch da bin ich, wie beim Thema Resilienz, sehr zuversichtlich, dass wir bald zu einem Abschluss kommen und dass da eine neue Lösung auf dem Weg ist, mit der am Ende sowohl Länder als auch wir im Deutschen Bundestag sehr, sehr gut leben können.
Und es stimmt eben, dass es die Einigung vom Prinzip gibt. Die muss nur formal jetzt noch...
Es könnte gut sein, dass das so ist.
Genau, vielleicht... gut, richtig, man muss ja immer noch eine Tür offen lassen, denn das Gremium als solches will man ja nicht übergehen, den Vermittlungsausschuss. Vielleicht, Herr Limburg, auch von Ihnen möchten wir ganz gerne jetzt mal wissen, wie gesagt, es war ja ein sehr offener... Gesetzentwurf, den Sie auch mit erarbeitet haben. Jetzt mussten Sie federn lassen, insbesondere was die Videokonferenz angeht im Zivilprozess. Warum vielleicht vielleicht nochmal konkret, was könnte jetzt demnächst auf die Justiz zukommen? Worauf sollten sich Richter jetzt schon mal oder demnächst einstellen?
Also ich glaube, Richterinnen und Richter, aber auch Anwälte und Anwälte können sich freuen auf die Erleichterung von der digitalen Verhandlungen im Zivilprozess und die Ausweitung von digitalen Verhandlungen. Und das wird, da bin ich wirklich sehr optimistisch aus den Erfahrungen der Vergangenheit, nicht nur ein großer Modernisierungsschub, das ist ja erstmal abstrakt, sondern eine große Arbeitserleichterung für viele Beteiligte sein. Das betrifft zum Beispiel den Bereich sehr kurze Termine, die es im Zivilprozess ja auch immer wieder geben kann, für die dann nicht extra angereist werden muss. Oder es betrifft Verfahrensbeteiligte, die ohnehin weite Anreisewege haben, wo man dann vielleicht Schwierigkeiten hat mit der Terminierung, mit dem Aufwand und wo man dann jetzt einfach Videozuschaltungen vornehmen kann. Es betrifft vielleicht auch die familiäre Situation von Verfahrensbeteiligten, die kurzfristig Kinder oder pflegende Angehörige zu betreuen haben. Wir wissen alle, das kann manchmal auch sehr unvorhergesehen sich ergeben und wo man dann eben doch nicht zu einer Terminsaufhebung kommen muss und zu einer Neuterminierung, sondern dann eben zum Teil oder ganz als Videoverhandlung das abhalten kann. Und es betrifft nicht zuletzt, das war mir wichtig, ich komme so eher aus dem ländlichen Bereich und die Menschen in Bayern und Baden-Württemberg erleben das gerade auf schreckliche Weise. Es kann auch Situationen betreffen, wo schlicht die Reisefähigkeit aufgrund äußerer Umstände nicht gegeben ist. Es muss nicht immer gleich das katastrophale Hochwasser wie in Baden-Württemberg und Bayern sein. Bei uns im Solling haben sie im Winter im Zweifel Schwierigkeiten, ins Amtsgericht im benachbarten Landkreis zu fahren, weil sie über den Solling einfach nicht rüberkommen bei Schnee und Eis und Sturm. Und auch da ist dann ja jetzt immer nur die Alternative, man hebt auf und versucht neu zu terminieren. Das alles fällt dann weg. Also ich glaube, es wird eine große Arbeitserleichterung unterm Strich sein. Und ich glaube, viele Sorgen und Bedenken, die sind vielleicht auch nachvollziehbar. Die hat man ja häufiger, wenn man neue Sachen einführt. So neu ist die Videoverhandlung ja in Wahrheit nicht mehr, aber wenn man neue Sachen noch stärker etablieren will. Ich glaube, die werden sich in wenigen Jahren dann auch erledigt. Ja.
Frau Winkelmeier-Becker, bei Thema Sorge und Bedenken kommt man natürlich an der Union nicht vorbei. Die CDU hat ja den Gesetzentwurf blockiert, auch mit dem Argument, die Richter würden in ihrer Unabhängigkeit verletzt. Das müssen Sie uns mal erklären. Warum wird man in seiner Unabhängigkeit verletzt, wenn die Justiz moderner wird?
Das ist jetzt schon eine etwas gefärbte Fragestellung, würde ich sagen. Also gegen Modernisierung und neue Möglichkeiten und Optionen sperrt sich gewiss niemand. Und da ist viel Sinnvolles auch drin. Ich denke mal, die Fallgestaltungen, die Kollege Helge Limburg genannt hat, die sind für jeden nachvollziehbar. Aber es gibt dann eben auch andere Fälle.
Und wovor konkret hatten Sie denn Angst? Beziehungsweise ja. Was war Ihre Kritik?
Welche Konstellationen?
Also wir hören ja, dass an wenigen entscheidenden Stellen jetzt die Möglichkeit der Richter, das Verfahren zu bestimmen, gestärkt worden ist. Und das ist etwas, was aus unserer Sicht jedenfalls zu begrüßen ist, weil nämlich man eben die
neuen Version
jetzt. In der neuen Version, ohne dass sie mir jetzt im Text schon vorliegen würde. Aber man hat eben die einen Fälle, in denen klar ist, hier dritter Termin oder Versäumnisurteil oder sonst irgendwas. Das kann man eventuell auch auf anderem Wege machen, da lohnt sich die Anreise nicht. Aber für uns ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass das Gericht hier in seinem hoheitlichen Handeln eben auch diese besondere Form braucht für die Akzeptanz, auch für eine bessere Verhandlungsführung. Das ist in Präsenz einfach immer noch etwas anderes als auf dem Wege der vielen kleinen Kacheln auf dem Bildschirm. Auch die Wahrnehmbarkeit aus dem Blickwinkel der Bürger, für die wird der Staat in dieser Funktion häufig erlebbar, indem man eben in so einem Verfahren auch in Präsenz anwesend ist, indem man das Gericht verhandeln erlebt, ja, auch erlebt, mit welcher Ernsthaftigkeit auf die Dinge eingegangen wird und. Und davon lebt natürlich auch ein Stück weit die Akzeptanz dieses hoheitlichen Handelns. Und da ist jetzt die Frage, wird das aufs Spiel gesetzt dadurch, dass in Fällen, in denen es wichtig wäre, diese Form zu wahren, auf Antrag der Parteien und der Anwälte, die eben solche alltäglichen Situationen sicherlich nachvollziehbar geltend machen und sagen, deshalb wollen wir jetzt nicht die weite Anreise machen, wie ist es voneinander abzugrenzen und wer hat hier die verbindliche Entscheidung darüber? Und da ist aus unserer Sicht eben wichtig, dass das in der Hand des Gerichts liegt, zu sagen, welcher Fall eignet sich denn dafür und wie gehen wir damit um.
Aber konkret, was könnte das denn bedeuten? Also welcher Fall würde sich nicht eignen für die Videokonferenz? Fällt Ihnen dazu was ein oder jemand hier auf dem Podium? Weil das wäre in der Tat...
Natürlich... Fälle, in denen vertieft erörtert werden muss, in denen nochmal Fragen gestellt werden, in denen vielleicht auch versucht werden soll, eine Einigung hinzubekommen.
Aber das kriegt man ja auch in Videokonferenzen.
Ja, also da würde ich aus meiner richterlichen Praxis schon sagen, dass es da auch wirklich darauf ankommt, ein Gespür dafür zu entwickeln, an welcher Stelle sind die Schmerzpunkte, an welcher Stelle ist auch die Bereitschaft zum Verhandeln da. Und das ist schon eine andere Verhandlungssituation, ein anderes Erleben im Gerichtssaal, wenn eben alle beisammen sind und sofort auch in die Verhandlung einbezogen werden können. Und ich denke auch, es ist für das Erleben des Bürgers etwas anderes, wenn er das Gericht in dieser Ernsthaftigkeit und letztendlich aber auch im hoheitlichen Handeln erlebt. Das ist für viele Bürger schon ein besonderer Punkt und das sollte es auch bleiben. Ja?
Ich merke
und,
hier,
das sind, ja, und aus meiner Sicht sind das Situationen, in denen ich es dem Gericht jedenfalls überlassen möchte, die verbindliche Entscheidung zu treffen, ob man so eine Situation hier jetzt sieht und dieses Auftreten in Anspruch nehmen will, um zu einer guten Lösung zu kommen, oder ob man darauf verzichtet.
Jetzt würde ich ganz gerne nochmal Frau Eichwede, die Replik der Koalition.
Genau, nein, also zunächst war es ja immer so gedacht, tatsächlich, dass in den Fällen, in denen das Gericht es für absolut ungeeignet und unangemessen hält, hier eine Verhandlung als Videokonferenz durchzuführen, dass das auch nicht stattfinden soll. Der Entwurf aus dem Bundesjustizministerium hat eine Sollregelung vorgesehen, auch mit der Begründung, wann das nicht eintreten soll, um die quasi Einschätzung des erkennenden Gerichts, was am Einzelfall besser beurteilen kann, wie die Verhandlungssituation geführt werden sollte, weil das Gericht ja auch am Ende die Entscheidung treffen muss, haben wir im parlamentarischen Verfahren in geeigneten Fällen eingefügt. In geeigneten Fällen soll eben entsprechend eine Videokonferenz, wenn das beantragt ist, durchgeführt werden. Die geeigneten Fälle sind zunächst eben quasi das freie Ermessen des Gerichts, weil das erkennende Gericht das im Einzelfall am besten beurteilen kann. Und wenn das Gericht feststellt, ein geeigneter Fall liegt vor, dann soll auch dementsprechend das den Verfahrensbeteiligten ermöglicht werden. Denn was würde denn dann dagegen sprechen? Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, die Justiz sollte hier nie irgendwie in die Situation gebracht werden, eine aus ihrer Sicht unangemessene Verhandlungssituation wahrnehmen zu müssen. Ich würde auch sagen, das ist auch nicht im Interesse der Rechtssuchenden, denn die Rechtssuchenden wollen ja auch ein gutes Urteil quasi und gehört werden und auch entsprechend wahrgenommen werden können. Von daher ist das ein guter Entwurf, den wir, glaube ich, mit den geeigneten Fällen noch mal präzisiert haben, genau um den entsprechenden Gedanke aufzunehmen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, der sich auch nicht geändert hat, wo sich auch Bund und Länder total einig waren und auch die Justiz ist, dass die Anordnungsmöglichkeit auch hier in diesem 128a aufgenommen wird. Etwas, was bei der bisherigen Rechtslage noch nicht gegangen ist, dass das Gericht eben auch entsprechend die Videokonferenz anordnen kann. Und so hat man eben quasi die zwei Möglichkeiten mit noch Nachschärfungen in sehr konstruktiven Verhandlungen auch mit den Ländern, die die Regelung, denke ich, auch systematisch nochmal wohl besser machen.
Möchte jetzt Frau Bünger noch mal dazu hören. Sie haben ja nun auch als Anwältin gearbeitet in unterschiedlichen Bereichen. Wie sieht das, wie sehen Sie, wie blicken Sie darauf?
Also zunächst einmal wäre ich blitzgespannt auf den Wortlaut, wie wahrscheinlich hier einige im Raum. deshalb, ich denke, solange der jetzt nicht vorliegt und ich ja auch nicht in den Verhandlungen bin, kann ich jetzt nichts Konkretes dazu sagen. Aber wir haben dem Vorhaben der Ampel ja auch zugestimmt. Mhm. Also wir sehen da auch den Bedarf des Gesetzgebers, da zu handeln. Ich hatte noch einen Punkt, weil Herr Limburg ja gesagt hat, er kommt aus dem ländlichen Raum, was uns als Linke immer wichtig ist, wo ich komme auch aus dem ländlichen Raum, dass der Zugang eben halt zu digitalen technischen Voraussetzungen eben halt ist halt aus meiner Sicht ist immer ein wichtiger Punkt, den man nicht immer nur über Regelungen im Gesetz herstellen kann, sondern es muss eine Leitung geben und die gibt es halt zum Beispiel in Sachsen im Erzgebirge nicht so und in anderen ländlichen Räumen auch nicht. Und ich denke, das muss immer mitgedacht werden und auch da so, weil den Wortlaut kenne ich jetzt leider nicht, deshalb kann ich das ja
nicht. Zu sehr ins Detail wollen wir ohnehin.
Genau, deshalb kann ich das nicht beurteilen, aber diese Punkte müssen aus meiner Sicht zwangsläufig bedacht werden und auch bei der Frage der Entscheidung des Gerichts muss das Gericht sich auch genau über diese Fragestellung Gedanken machen.
Weil ich übrigens diesen Punkt immer ganz interessant finde, als jemand, der schon wirklich lange sich beschäftigt mit der Digitalisierung der Verwaltung, da ist es natürlich auch mitunter notwendig, dass man mal den einen oder anderen Druckpunkt setzt, ne? Um vielleicht dann dazu kommen. Gibt es, aber hier habe ich auch starke Reaktionen gespürt, wollen der Frau Hellinger.
Also bei mir waren die Reaktionen bei den Ausführungen von Frau Winkelmeier-Becker deswegen so stark, weil wir hier ja über einen Parteiprozess reden und wir eine Dispositionsmaxime der Parteien haben. Insofern müssen die Parteien aus meiner Sicht auch, was die Gestaltung des Prozesses angeht, Rechte haben und es muss eben genau austariert sein, was tatsächlich in das Ermessen des Gerichts gestellt werden muss. Dafür ist das Element der geeigneten Fälle geeignet. Im Übrigen halte ich es aber für richtig, dass wir jetzt die Sollregelung drin haben, dass wir sie auch drin haben. Wenn nur eine Partei für sich es möchte, dass nicht jeweils die andere, die Gegenseite aufhalten kann und die Videoverhandlung insgesamt verhindern kann, sondern wenn eine Partei sagt, ich möchte nicht anreisen, das nimmt dann übrigens auch den Bürgerinnen und Bürgern nichts, die das Gericht erleben müssen, denn sie haben eine freie Wahl, Einspruch einzulegen und dann doch zu erscheinen. Und deswegen, was uns wichtig, dass auch eine einzelne Partei für sich entscheiden kann, die Sollregelung hat, dass, wenn der Fall sich eignet, sie auch beantragen kann, dort die Videoteilnahme in Anspruch nehmen zu dürfen und dass auch für den Fall, dass das nicht geschehen kann, eine entsprechende Begründung erfolgt und wenn sie am Ende auch nur kurz ist, aber damit es eben nachvollziehbar für die Bürgerinnen und Bürger ist, warum im Einzelfall mangelnde Kapazitäten, was auch immer, das vielleicht mal nicht stattfinden kann. Ich glaube, Videokonferenz gehört zu jedenfalls meinem und ich habe auch das Gefühl, unser aller Alltag.
Genau, da spricht die Anwältin
inzwischen, wir verhandeln Gesetze in Videokonferenzen. Wir haben Ausschusssitzungen in Videokonferenzen hinter uns. Ich glaube, wir können da den modernen Möglichkeiten mehr zutrauen.
Vielleicht letzte Frage an Sie, Herr Limburg, bevor wir das Thema nochmal wechseln. Aber das interessiert mich schon, weil wir bis jetzt natürlich immer vor allen Dingen an die Anwälte denken und für die Richter jetzt ja es nicht so aussieht, als würde das, was zwischendrin, sagen wir mal, so geplant war, nämlich den Richtern das auch voll digital zur Verfügung stellen. Also das heißt, der berühmte Richterspruch von der Couch aus. Wie wichtig ist das auch für die Nachwuchsgewinnung, so eine Möglichkeit für Richter auch zu geben?
Also Sie haben es ja bereits angedeutet, es gab dafür große Offenheit bei uns. Es kam tatsächlich auch aus der Richterschaft, vom Richterbund, scharfe Kritik daran. Und das ist sicherlich ein Grund, warum wir davon dann abgerückt sind. Ich habe tatsächlich, das ist natürlich immer diese bilaterale Empirie, die beweist nichts, das ist mir schon klar. Aber ich bekomme aus der Richterschaft durchaus sehr differenzierte Rückmeldungen dazu, ob das nicht auch, sagen, eine Möglichkeit ist. Insofern ist meine Prognose, dass wir dieses Thema in wenigen Jahren wieder auf die Tagesordnung setzen werden, weil man ja schon die Frage stellen kann, ob es wirklich dann angemessen ist, dass Richter, Richterinnen sozusagen die einzigen Verfahrensbeteiligten sind, die zum Gericht reisen müssen und alle anderen können das von zu Hause aus erledigen. Ob das wirklich dem Richterbild der Zukunft dann so entspricht auf Dauer, da würde ich mal ein Fragezeichen hintermachen. Wie gesagt, jetzt ist es wichtig, dass wir einen Schritt vorangehen. Es ist gut, dass wir einen Kompromiss gefunden haben zwischen Bund und Ländern. Aber ich glaube, dieses Thema wird in der Tat neu aufkommen. Auch, Sie haben es gerade angedeutet, weil es natürlich auch darum geht, als Justiz attraktiv zu sein. Und neben Bezahlung sind Arbeitsbedingungen, das wissen wir alle, ein wesentlicher Faktor natürlich für die Frage, wie attraktiv ist ein Beruf. Richterinnenberuf, auch wenn ich selber nie Richter war, hat natürlich schon sehr viele, sehr gute Rahmenbedingungen. Aber ist ja auch wichtig, dass auch das Berufsbild dann mit der Zeit geht. Ne? Und wenn in anderen Berufen zunehmend sozusagen auch Vollvideoverhandlungen mit Standard werden und dadurch viel erleichtern, dann, wie gesagt, kommt man auch zum Ende, wird, glaube ich, auch die Justiz sich mit dieser Frage in den kommenden Jahren nochmal neu beschäftigen.
Okay. Wir haben schon einige Fragen im Chat, die allerdings jetzt nicht das Thema behandeln. Deswegen werde ich die nochmal nach hinten anstellen und erst nochmal zu den Tötungsdelikten kommen. Mord und Totschlag zum Schluss der Diskussionsrunde. Ich denke, das ist vielleicht auch nochmal etwas, was viele interessieren dürfte. Frau Hellingplar, ich würde mit Ihnen ganz gerne mal anfangen, weil das BMJ, Herr Buschmann möchte die Tötungsdelikte ja reformieren, aber der Vorschlag ist überschaubar. Eine inhaltliche Änderung ist nicht vorgesehen, heißt es in dem Gesetzesentwurf. Entschuldigung, es sind ja nur Eckpunkte bis jetzt, ne? Die Eckpunkte, die Bundesjustizminister Marco Buschmann vorgelegt hat. Warum eigentlich nicht? Was ist dann der tiefere Sinn?
Vorliegen oder in Aussicht stehende Strafrechtsreform, über deren Eckpunkte Sie sprachen, die soll ja insgesamt das Strafrecht entschlacken, soll es ausmisten, soll schauen, welche Delikte sind überholt, um auch für Entlastung zu sorgen, wo gibt es kleineren Anpassungsbedarf, um in der Summe und in der Masse dann tatsächlich was Großes zu bewegen. Und die Reform des Mord- und Totschlagsparagraphen ist ja an sich schon ein Großprojekt, das jetzt so als kleine Maßnahme da mit herein zu arbeiten, das hielte ich auch für unangemessen der Wichtigkeit des Themas entsprechend. Ist es so, dass man sich der Frage in jedem Fall, dass man das diskutieren muss, diskutieren sollte, dass wir das gerne auch diskutieren, auch auf
aber nur diskutieren, Frau Hellingplar?
Also wir haben die Situation, dass wir es nicht
nicht, dass wir das Thema jedenfalls zu Anfang der Wahlperiode nicht gesehen haben und es nicht im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Insofern ist es auch kein Wunder, dass es jetzt nicht bis jetzt jedenfalls in der Vorhabenliste des Justizministeriums auftaucht. Nichtsdestotrotz muss man eine Diskussion führen, sie auch zum Ende bringen und sich dann am Ende der Diskussion die Frage stellen, macht man ein Gesetzgebungsverfahren oder macht man es nicht? Und wenn ja, in welchem Zeithorizont? Und ja.
Frau Eichwede, ist das vielleicht eine vertane Chance?
Nee, ich glaube zunächst, dass es wichtig ist, dass der Justizminister vorgeschlagen hat und es auch aus dem Parlament Stimmen gab, hier, wenn man das Strafgesetzbuch anfasst, auch etwas zu machen, dass wir quasi diese Tätertypenlehre, dass wir das Gesinnungsstrafrecht aus der Regelung, die von 1941 stammt, hinausstreichen und diesen Straftatbestand vom Wortlaut her bereinigen. Und damit quasi etwas beenden, wo uns die Gerichte geholfen haben, quasi damit umzugehen, was aber die Auffassung von Strafrecht in einem demokratischen Rechtsstaat, in dem wir leben, einfach, was der nicht entspricht, was der wirklich kategorisch widerspricht, nämlich eben diese Tätertypenlehre. Von daher glaube ich, dass das sehr wichtig ist, dass das hier entsprechend angegangen wird. Und die anderen Punkte darüber hinaus sind sicherlich wichtige Punkte, die ja auch in der Rechtswissenschaft schon lange diskutiert werden. Wobei man auch sagen muss, dass zumindest meinem Empfinden nach die große Diskussion darüber, wie das ausgestaltet werden soll, die gab es vor ein paar Jahren, aber jetzt nicht quasi jetzt akut unmittelbar. Wir kennen den Vorschlag auch vom DAV, aber dass das doch ein Prozess ist, der noch mal länger aufgezogen werden müsste. Dazu gab es 2015 das letzte Mal, wenn ich richtig das im Kopf habe, eine Expertinnenkommission.
Ja, gut, 10 Jahre ist das her, ja.
Ministerium, genau. Dass das aber doch noch mal einen größeren gesellschaftlichen Diskurs bedarf und zu dem konkreten Vorschlag müsste man auch sagen, allein die Frage quasi der lebenslangen Freiheitsstrafe, da hat die Expertinnenkommission damals gesagt, davon würden sie nicht abrücken. Gerade weil quasi diese schlimmste Tat auch eben entsprechend strafbewehrt sein müsste und dass man das auch als Gesetzgeber ausdrücken sollte. Und es hier nicht, wobei ich immer viel dafür bin, Dinge quasi der Justiz und den Gerichten zu überlassen, sondern in dieser Frage ist doch wichtig, ist, dass der Gesetzgeber auch diese fundamentale Entscheidung trifft. Also allein bei dem Punkt hätte man quasi bei diesem anderen weitergehenden Vorschlag hier wahrscheinlich schon Diskussionsbedarf, der den Abend füllen würde. Ich bin aber sehr dankbar und finde das eben entsprechend sehr, sehr wichtig, dass bei dem Paragraphen 211, 212, dass wir da rangehen wollen und vor allem eben dieses Strukturelle, was heute unserem Rechtsgedanken, Rechtsempfinden nicht entspricht, sondern sogar widerspricht, dass wir das bereinigen.
Vielleicht noch ein kleiner Einschub, weil nicht jeder den Vorschlag kennt. Die Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins sehr lang ist und sehr detailliert und da viele Gedanken eingeflossen sind, geht einerseits darum, vielleicht das Thema lebenslange Freiheitsstrafe zumindest aufzubrechen, also nicht völlig zu streichen, denn die soll es ja dann auch weiter noch geben, nachvollziehbarerweise, aber jedenfalls auch da weitere Optionen zu öffnen. Und vor allen Dingen soll es an die Verantwortung des Täters knüpfen. Also wenn man von einer Alleinverantwortung reden kann, könnte es Mord sein, trifft das Opfer ja. So eine Mitschuld ist in diesem Zusammenhang wahrscheinlich der falsche Begriff, aber jedenfalls ist dem Ganzen etwas vorausgegangen. Dann könnte es Totschlag sein, damit könnte man zum Beispiel das Problem des berühmten Haustyrannen lösen, das ja viele von uns kennen, theoretisch natürlich. Darum geht's. Jedenfalls, Frau Winkelmeier-Becker, vor 10 Jahren, wie gesagt, war es ja schon mal ein Thema, es lagen Vorschläge auf dem Tisch. Was spricht denn aus Sicht der CDU dagegen, da irgendwas zu ändern?
Oder also zunächst mal liegt da jetzt ein sehr umfassender Vorschlag vor. Ich bin jetzt mal dankbar zu hören, dass hier nicht irgendwie übereilt in dieser Legislaturperiode noch irgendwie größere Dinge gemacht werden sollen. Abgesehen von der sprachlichen Glättung, die sicherlich auch ihre Pro-Argumente hat, würde ich mal sagen.
Aber da sind Sie, ich höre schon ein bisschen Skepsis raus. Also selbst die würden Sie nicht, da würden Sie nicht mitgehen?
Also zu den Argumenten, die bei dieser Debatte mal ausgetauscht werden, gehört, dass diese Täterlehre, die sich da sprachlich zeigt, nicht eine nationalsozialistische Erfindung ist, sondern ja auch schon weit ältere Wurzeln hat. Also dieser Reflex ist eine alte Nazi-Regelung, deshalb muss es weg. Muss aber damit ein kleines Fragezeichen raus, ne? Versehen werden. Es kann trotzdem, man kann trotzdem sagen, wir hätten es lieber anders und da gibt es sicher Argumente für. Und insgesamt sieht man eben doch auch, dass die Praxis der Rechtsprechung für die Konstellationen, die sich daran reiben, gute Lösungen gefunden hat. So, jetzt kann man trotzdem sich der Frage stellen, ob man an der Stelle nochmal neue Kategorien, neue Kriterien entwickeln sollte. Uns ist aber auch wichtig, und das war auch ein Schwachpunkt der Überlegungen vor einigen Jahren, dass eben klar ist, also Mord ist nun wirklich die schwerste denkbare Straftat neben Völkermord und einigen wenigen anderen. Und dafür soll die lebenslange Haftstrafe schon auch der zu erwartende Schuldspruch sein. Wir alle wissen, dass das trotzdem in der Praxis häufig nicht lebenslang bedeutet, sondern dass das dann nochmal runtergebrochen wird und in der Regel vielleicht so 20 Jahre oder so etwas dann zu erwarten sind. Aber das muss weiterhin aus unserer Sicht im Gesetz stehen, um dass die Systematik und auch die Proportionalität der Sanktionen insgesamt nicht in Frage zu stellen und zusammenzuschrumpfen. Und das ist für uns sicherlich ein wichtiges Kriterium, was auch an jede Neuregelung, an jeden neuen Vorschlag anzulegen sein wird. Mhm. So, und dann stellen sich natürlich schon auch einige Fragen. Es bleiben ja einige Mordmerkmale auf der Strecke. Wo sollen die in Zukunft eingebracht werden? Ja, anfing besondere Grausamkeit, Heimtücke, ja, die Mordmerkmale, die Tatbegehung beschreiben oder zur Verdeckung einer Straftat und so weiter. Die sind jetzt in diesem Verantwortungsmodell nicht mehr drin und natürlich stellen sich auch beim Verantwortungsmodell nach Sphären auch ganz, ganz viele Abgrenzungsfragen. Hm. Wenn es eine Provokation gibt, muss die ja immer bewertet werden. Ist die jetzt nur dem Opfer zuzurechnen? Ist die, wenn zum Beispiel religiöse Fragen, emotionale Fragen, politische Fragen da eine Rolle spielen, dann ist man ganz, ganz schnell auch in einer schwierigen Bewertungsfrage. So, und ob man das an der Stelle lösen will oder ob man da nicht doch besser in den trennscharferen Kategorien von Rechtfertigung und Entschuldigung bleibt und wie das überhaupt dazu wiederum steht, das sind noch viele, viele ungelöste Fragen an der Stelle, die man jetzt nicht irgendwie so schnell schon beantworten kann. Und da hat der DRV sicher auch länger drüber nachgedacht, als wir jetzt hier darüber nachdenken.
Das könnte man
sich mal
vorstellen.
Von aus. Und deshalb muss man mit der Haltung vielleicht mal da dran gehen.
Frau Bünger, genau. Ich merke hier schon eine ganze Menge Vorbehalte gegen, also das Thema überhaupt anzufassen. Wie sehen Sie das, notwendig oder
absolut
nicht?
Ich kann auch der Stellungnahme des DAV sehr viel abgewinnen. Und ich denke auch, wir müssen auf dieser Ebene die Diskussion auch führen. Ich will noch mal
dazu sagen, weil ja auch jetzt von den Ampelkoalitionen gesagt wurde, dass man von der Tätertypenlehre Abstand nehmen will, dass man das Gesinnungsstrafrecht, dass man davon Abstand nehmen will, dann denke ich, reicht es eben nicht aus, einfach nur sprachlich kosmetische Glattziehungen zu machen, sondern man muss sich auch schon genau nochmal Gedanken darüber machen, was ist das für eine Systematik, und wenn man sagt, 1871 ist das StGB zwar, seitdem gibt es das StGB, aber es gab halt unter Roland Freisler, der NS-Richter, gab es halt die Änderung oder die Vorschläge auch zum 211. Und das muss man halt auch, das war 1941. Das heißt, natürlich steckt in der Frage von Mord und Totschlag und in der Diskussion, die wir auch in der Lehre ja führen, und aus diesen Gründen wir das eigentlich reformieren müssten, weil dann vielleicht auch das Studium ein bisschen einfacher wäre. Aber ich denke, dass man sich auch aus diesen Gründen, aus den historischen Gründen, dem nicht nur kosmetisch sprachlich nähern kann, sondern man muss sich dem auch systematisch nähern. Und deshalb denke ich, ist es absolut richtig, auch an der Stellungnahme des DAV entlang zu diskutieren. Also ja, da sind wir auf jeden Fall ein bisschen progressiver.
Herr Limburg, ja, es ist in der Tat kurios, die aktuelle Rechtslage ist unbefriedigend und auch viele Studenten leiden darunter, dass es wirklich eine ziemlich unklare Differenzierung gibt. Aber trotzdem scheitern seit 10 Jahren Reformbemühungen. Vielleicht nochmal, um Sie jetzt noch reinzuholen in die Diskussion, Ihre Meinung ändern oder lassen?
Ja, auf keinen Fall lassen. Also ich darf daran erinnern, dass wir zu Beginn der Legislaturperiode bereits eine Norm aus der NS-Zeit aus dem Strafgesetzbuch gestrichen haben. Der Paragraph 219a, der die sogenannte Werbung für den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe gestellt hat, ist 1934 noch unter Reichsjustizminister Gürtner ins Strafgesetzbuch gekommen. Also diese Norm haben wir gestrichen. Und dann können wir in der Tat die Norm von 1941, unabhängig davon, welche Debatten es bereits vorher gegeben hat, nicht einfach so stehen lassen. Also ja, ich finde es ausdrücklich richtig, dass wir die Reform angehen. Es gilt aber auch immer der Satz, das Bessere ist der Feind des Guten. Ich finde, es bedauerlich, wenn wir bei der Diskussion mindestens die sprachliche Glättung vorzunehmen, in dieser Wahlperiode nicht mehr vorankommen würden, weil wir gleich anderes mitreformieren wollen. Ich sage ausdrücklich, wir Grüne wollen mehr daran mitreformieren, also die sprachliche Sache. Aber auch das erstmal zu machen, ist ein wichtiger Schritt, und dann sich vielleicht für andere Dinge mehr Zeit nehmen. Wir haben ja zum Beispiel, um noch ein weiteres Problem hinzuweisen, jetzt die Situation, dass der Mord, was ich auch wirklich richtig finde, nicht verjährt. Mord, Völkermord, wissen wir alle, haben wir gelernt, verjährt nicht. Unter anderem auch vor dem Hintergrund der NS-Geschichte, der NS-Verbrechen oder ganz maßgeblich deswegen, aber es gilt natürlich für sämtliche Art von Morden. Der Totschlag verjährt. Und wir haben jetzt bereits Fälle von lang zurückliegenden Tötungsdelikten, wo es am Ende eines Prozesses zum Freispruch kam. Nicht, weil Zweifel an der Schuld des Täters oder der Täterin bestanden, sondern weil Zweifel bestanden, ob tatsächlich die Mordmerkmale erfüllt sind. Das ist natürlich für einen Rechtsstaat eine maximal unbefriedigende Situation. Täter ist klar, es ist klar, die Person hat anderen Menschen getötet. Aber aufgrund dieser Unklarheit sind diese Mordmerkmale in der Form erfüllt, greift dann die Verjährung. Also auch die Verjährungsfristen müssen wir uns dann aus meiner Sicht, wenn wir es einheitlich in eine einheitliche Norm anschauen, auch einheitlich normieren, wie es in nahezu allen anderen Delikten der Fall ist. So sollte es dann auch bei den Tötungsdelikten gelten. Zur Frage lebenslange Freiheitsstrafe möchte ich ganz klar sagen, natürlich finden auch wir Grüne es richtig, dass die als Möglichkeit bestehen bleibt, selbstverständlich. Nur wenn wir doch jetzt sagen, dass wir der Rechtsprechung dankbar sind, dass sie Möglichkeiten gefunden hat, trotz klarem Wortlaut, der eigentlich zwingend eine lebenslange Freiheitsstrafe vorsieht, darunter zurückzubleiben, dann fände ich es inkonsequent, wenn wir als Gesetzgeber sagen, die Gerichte machen das schon, wir lassen das mal als Symbol da stehen und hoffen, dass die Gerichte die richtige Lösung finden. Dann finde ich es richtig, dass man die lebenslange Freiheitsstrafe zwar als oberen Strafrahmen selbstverständlich weiterhin normiert bleibt, das ist unstrittig, aber dass man eben für den Haustyrannenfall und für auch andere vergleichbare Fälle auch schon als Gesetzgeber Möglichkeiten eröffnet, eben nicht direkt dann zu lebenslang zu kommen. Aber wie gesagt, ich finde wichtig, dass wir dann, nachdem wir, Sie haben es angesprochen, seit 10 Jahren das diskutieren und de facto ja keinen Schritt vorangekommen sind, dass wir dann jetzt wenigstens mal den nächsten Schritt machen und dann möglicherweise in der kommenden Wahlperiode grundlegende Reformen machen.
So, jetzt haben wir hier eine Menge debattiert, ein gutes Stündchen. Jetzt sind Sie gefragt. Wir freuen uns sehr über Ihre Fragen, und es gibt schon eine hier im Publikum. Genau, es wird Ihnen ein Mikrofon gereicht, und es wäre schön, wenn Sie sich kurz vorstellen würden.
Mein Name ist Jörg Schachschner, ich bin Rechtsanwalt hier in Berlin, parteilos, habe nie eine Partei gefunden. Ich glaube, mich würde auch keine Partei ertragen. Sie hatten es gesagt, zum Bundesverfassungsgericht und auch sind ein wenig auf die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts eingegangen, haben den Unterschied zum USA-System am Supreme Court dargestellt und finden es auch für wichtig, dass das nicht mit Leuten besetzt wird, die stark im Lager einer bestimmten Partei stehen. Nun ist es aber so, dass der aktuelle Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Havertz, Berater der Bundeskanzlerin war. Und wir kennen den saarländischen Ministerpräsidenten Müller. Ich glaube, der ist jetzt ausgeschieden oder scheidet aus. Das sind ganz knallharte Parteipolitiker gewesen, die niemals Richter waren, die niemals rechtswissenschaftlich gearbeitet haben. Die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts mit solchen Leuten halte ich für sehr, sehr schädlich. Und wenn Sie da schon was ändern, könnte man vielleicht auch das mal ändern. Das zum ersten Teil.
Nee, darf ich hier die Gelegenheit geben zur Replik? Das wäre sehr schön. Frau Winkelmeier-Becker war angesprochen.
Ja, gerne. Die angesprochenen Kollegen sind sicher bekennende CDU-Politiker gewesen. Peter Müller war meines Wissens auch vorher Richter. War Amtsrichter, war Richter im Amtsgericht. Stefan Haubart war ein sehr guter Anwalt und ich höre sonst immer aus der Anwaltschaft die Forderung, dass auch mal Anwälte Richter am Bundesverfassungsgericht werden sollen. Also von daher müssen Sie sich jetzt mal überlegen, was Sie jetzt fordern oder was Sie blöd finden. Ich finde vor allem, dass beide einen sehr, sehr guten Job machen oder gemacht haben am Verfassungsgericht, können Sie anders sehen. Und dass es nicht darum geht, nicht jemanden zu nehmen, der auch Mitglied einer Partei ist, das ist ja offen und transparent, aber jemanden zu nehmen, der jetzt nicht innerhalb der CDU wiederum besonders exponiert gegen die anderen ist, sondern Stefan Haubart ist sicherlich einer, der auch in seiner politischen Tätigkeit immer ein sehr verbindlicher Mensch ist, der sicherlich nicht Hürden aufgebaut hat, sondern immer auch den Konsens und den Kompromiss gesucht hat. Und genau darum geht es, Persönlichkeiten zu finden, die mit einer sehr, sehr hohen Fachlichkeit und einer sehr hohen Erfahrung eben auch diese Fähigkeit haben, Mehrheiten zu finden, auf einer argumentativen Basis und auf andere zuzugehen, eben nicht zu polarisieren. Das nehme ich für diese beiden Kollegen ganz explizit in Anspruch.
Frau Eichwede wollte sich noch melden.
Ja, sehr gerne. Da ich zugeben muss, bevor ich so Einblicke hatte, habe ich mir die Frage auch gestellt. Und tatsächlich, was ich aber glaube ich, was sehr, sehr wichtig ist, zunächst ist es ja sichergestellt, dass eine bestimmte Anzahl am Bundesverfassungsgericht Richter sind, also durch den Bundesgerichtshof den Hintergrund haben. Und dann ist es beim Verfassungsgericht da ja sehr grundlegende Entscheidungen getroffen werden. Glaube ich aber wirklich wichtig, was man auch beim Austausch mit Richterinnen und Richter hört, für diejenigen, die dort die Entscheidungen treffen, Hintergründe aus den unterschiedlichen Verfassungsorganen und den unterschiedlichen Gewalten zu haben. Diejenigen, die dort als Richter vom Bundesgerichtshof kommen, haben die unglaubliche Expertise aus den Senaten des Bundesgerichtshofs. Diejenigen, die aus der Wissenschaft kommen, vorher Lehrstühle betreut haben, haben nochmal einen ganz anderen Einblick wirklich in die Tiefe des Rechts. Und dann sagen aber auch Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht selbst, und ich finde das total einleuchtend, dass es für sie wichtig ist, auch Personen zu haben, die vorher politisch engagiert waren, weil sie nochmal einen ganz anderen Einblick in den auch rechtsstaatlichen Aufbau unseres Staates und den Diskurs und mit gerade Bürgerinnen und Bürgern haben, bis eben zum Abschluss eines Gesetzgebungsverfahrens selber. Und dass es deswegen auch elementar ist, in den Senaten die nicht parteipolitische Perspektive, aber die politische Erfahrung aus der Rechtsetzung heraus zu haben und eben wiederum in die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes einzubringen. Und vielmehr, wenn Sie Leute haben, niemanden in einem Senat haben, der eben diesen Hintergrund hat, ist teilweise wirklich schwerer ist für Sie, das entsprechend in die Urteile mit einzubeziehen. Das ist ein Gedanke, der mir vorher nicht gekommen ist, muss ich sagen, den ich auch sehr, sehr einleuchtend fand und dass gerade der Präsident des Bundesverfassungsgerichts sich ja parteipolitisch sehr neutral verhält und unter anderem in der Corona-Zeit das Recht auf schulische Bildung mit herausgearbeitet hat, während wir im Parlament hoffen, die Union irgendwann davon zu überzeugen, auch Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben, finde ich, ist doch auch eine ganz gute Fügung, wo man merkt, dass er eben auch die entsprechende Neutralität wahrt. Ja.
Herzlichen Dank. Hier hinten ist noch eine Frage.
Genau, Franziska Rinke von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich würde nochmal den Bereich Digitalisierung der Justiz ansprechen. Und ich habe mich gerade letzte Woche mit einer Richterin am Amtsgericht oder es war Kammergericht Berlin hier unterhalten. Sie hat mir berichtet, dass jetzt viele Akten sozusagen ausgedruckt werden. Es wurde eine große Drucke angeschafft, nachdem es die elektronische Akte gab und die Akten sozusagen händisch dann verteilt werden und eigentlich der gegenteilige Effekt erreicht worden ist, dass es jetzt länger dauert, wenn man einen Richter konkret in einer Fristsache zum Beispiel erreichen will, all das, was man eigentlich mit der Digitalisierung erreichen möchte. Meine Frage daher, machen wir nicht zwei Schritte vor dem ersten sozusagen? Wäre es nicht erstmal wichtig, oder meine Frage ganz konkret, wie schaffen wir es, die Gerichte, die Richter überhaupt so auszustatten, dass wir nicht über Online-Verfahren sprechen, sondern dass sie erstmal überhaupt in der Digitalisierung ankommen.
Ja, wer möchte? Oder möchten Sie jemanden Konkretes ansprechen oder die Mutigen vor? Herr
Lim? Kann ich gerne was zu sagen. Sie hatten das, meine ich, vorhin angedeutet. Wir erleben manchmal, dass der Gesetzgeber auch mal ein bisschen steuernd voranschreiten muss, damit Dinge passieren. Also ich mache jetzt seit 2008 beruflich Rechtspolitik und die Digitalisierung ist im Prinzip seit 2008 Thema. Und Sie haben es ja selber gerade beschrieben, die Fortschritte sind übers Land verteilt sehr unterschiedlich. Das heißt, ich finde es schon auch dann Aufgabe des Bundesgesetzgebers, auch sozusagen Zielvorstellungen, Zielkorridore klar zu formulieren und damit Anforderungen zu stellen. Und natürlich ist es dann Aufgabe der Länder, die entsprechende Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Weil wir gut mit den Ländern zusammenarbeiten, das ist ja ein Grund, warum wir sozusagen dann nachgeben. Deswegen haben wir diesen Kompromiss gemacht und haben eben in der Tat, aus unserer Sicht, überfordern wir die Länder nicht. Die Länder haben nochmal angemerkt, was aus praktischer Sicht und aus Ausstattungssicht schwierig ist. Deswegen, wie gesagt, gab es ja einen Kompromiss im Vermittlungsausschuss. Aber dass dann irgendwann der Bundesgesetzgeber auch mal steuern sagt, jetzt muss es auch sozusagen zu mehr Digitalisierung zwingend kommen und jetzt muss es auch eine höhere Priorität haben, dann vielleicht die Ausstattung der Gerichte. Das halte ich für richtig. Dazu kommt, kein Landesjustizminister, keine Landesjustizministerin, Senatorin wird sich dagegen wehren, vom jeweiligen für Finanzen zuständigen Kabinettskollegen mehr Geld für die Gerichte zu bekommen. Die Frage ist, in welchen politischen Rahmenbedingungen das möglich ist. Und wenn der Bundesgesetzgeber die Rahmenbedingungen setzt und klar macht, ja, das ist hier jetzt kein Nice-to-have mehr, kein Add-on, was man mal so sich mit schmücken kann, sondern das muss jetzt sein, dann stärkt es de facto als Pflichtaufgabe auch die Verhandlungsposition in den jeweiligen Landeskabinetten.
Ich glaube, wir können auch feststellen, es hat ja, ich weiß nicht, vor ein oder zwei Jahren eine Studie des Legal Tech Verbands gemeinsam mit der Bucerius Law School gegeben zum Stand der Digitalisierung in der Justiz. Und das Ergebnis war, dass Deutschland im Vergleich zu führenden Digitalisierungsnationen in diesem Bereich 10 bis 15 Jahre zurückliegt und wir weitere 10 bis 15 Jahre bräuchten, um tatsächlich voll digital zu sein. Wenn man da jetzt immer weiter verschiebt und die Übergangsfristen, die Länder für die E-Akte hatten, waren ja unfassbar lang. Also wenn man da nicht Ziele setzt und vorangeht, wann soll es dann was werden? Insofern bin ich weiter dafür, dass wir als Bundesgesetzgeber ehrgeizige Gesetzgebung machen und im Zweifelsfall finden wir dann auch eine Lösung mit den Ländern.
Hier ist eine weitere Frage. Darf ich mal kurz fragen, sind wir immer noch beim Thema Videokonferenzen oder wollen Sie ein anderes Thema
anschauen? kurze Anmerkung, ja. Ganz kurz, aber eine Frage, die würde wieder zur Resilienz des Bundesverfassungsgerichts.
Okay, dann würde ich sozusagen Ihre Anmerkung gerne vorziehen und dann hätte ich nämlich noch, würde ich den Chat bemühen, weil wir dann nämlich hier bei Thema Videoverhandlungen sind.
Mein Name ist Johannes Hofel, ich bin auch Rechtsanwalt hier in Berlin und habe zu dem Thema Digitalisierung und eben Videoverhandlungen eine kleine Anmerkung. Ich musste vor einem Jahr nach Hamburg fahren von Mandanten. Keine Parteien war geladen, war 0815 Fall. Ich hatte Videoverhandlungen beantragt und der Richter sagte mir, Sie sehen doch, wie eng das bei mir getaktet ist. Ich habe keine Zeit und keine Lust, mich eine Viertelstunde mit der Technik auseinanderzusetzen. So. Hat mich einen Tag gekostet. So, also da haben Sie noch einen langen Weg zu gehen, die Richterschaft zu überzeugen. Letzte Anmerkung im neuen Votum, das ist das Plattform Richterbund, war eine interessante Anmerkung darüber, wie die Justiz damit umgeht, auf die Anfrage, wie sind die Gerichte in Berlin ausgestattet. Das ist auch sehr interessant. Also Gesetzgebung ist das eine, Überzeugung der Richterschaft ist das andere.
Genau, wichtiger Hinweis, also direkt aus der Praxis gegriffen, ist immer hier herzlich willkommen. Ich darf hier mal anschließen, was aus dem Chat kommt. Videoverhandlungen sind das eine, schreibt ein Nutzer, aber was ist aus der Dokumentation der Hauptverhandlung im Strafprozess geworden? Vielleicht können Sie uns da nochmal auf den neuesten Stand bringen, wer möchte.
Ja, Frau Helling, bekannt ist, dass auch das im Vermittlungsausschuss liegt, im Bundesrat keine Mehrheit hat. Ich glaube, es ist auch medial berichtet worden, dass dort Gespräche mit den Ländern stattfinden, wie es weitergehen kann, dass auch jüngst in der vergangenen Woche ein Gespräch stattgefunden hat, bei der wir, weil es ja auch Vorbehalte gegen die Technik gibt, die ein Transkript der Audiodokumentation oder auch Audio-Video-Dokumentation herstellen kann, dass Vorbehalte dieser gegen diese Technik gibt, haben wir in der vergangenen Woche die Gelegenheit genutzt und uns angesehen, wie eine solche Technik funktionieren könnte, die natürlich für unsere Bedarfe weiter noch angepasst werden müsste, aber die Erkennungsraten sind unfassbar gut und das Transkript soll ja auch, ist nur vorgesehen als eine Ergänzung zur Audioaufzeichnung. Das heißt, selbst wenn kleine Fehler im Transkript vorhanden sind, ist es aus meiner Sicht jedenfalls unproblematisch, weil ja dann an der Stelle in der Audiospur nachgehört werden kann. Auf dem Stand sind wir und darauf basierend werden wir sicherlich mit den Ländern weiter diskutieren.
Okay, aber eben nicht so weit wie bei den Videoverhandlungen im Zivilprozess, weil wir da schon gehört haben, auch wenn wir den Text noch nicht kennen, dass es einen Durchbruch gab, aber den gibt es hier noch nicht. Das Ganze ist auch noch ein armfüllendes Thema, deswegen habe ich es ehrlich gesagt ein bisschen beiseite geschoben. Aber herzlichen Dank für die Frage und herzlichen Dank für den auf den neuesten Stand bringen. Ich darf noch kurz, weil wir auch noch beim Thema sind Digitalisierung, die Frage, wie beurteilen Sie den Versuch des Bundesfinanzministeriums mit dem Jahressteuergesetz Anwälten zu verbieten, über das BEA die Finanzämter anzuschreiben? Das scheint mir auch eine Frage direkt aus der Praxis zu sein. Wer möchte dazu?
Das ist auch die FDP. Das müssen wir mit den Finanzpolitikern noch diskutieren.
Das müssen Sie noch diskutieren, wie Sie es finden? Oder?
Genau.
Okay. Hier, sonst noch ein Einwurf? Das darf ich vielleicht noch ergänzen. Mit dem Verweis, stattdessen die Elster-Plattform zu nutzen, droht eine Zersplitterung des elektronischen Rechtsverkehrs, so die Meinung des Nutzers. Aber das stellen wir jetzt einfach mal so in den Raum.
Nehmen wir mal einfach mit.
Okay.
Als
Sie werden gehört.
Gedanken, als ein Argument und daran werden wir dann die Vorschläge der Koalition messen.
Ja, prima. Also herzlichen Dank für diese Frage aus dem Chat, aber jetzt kommen wir zur Resilienz nochmal.
Alter aus Berlin. Ich hatte am Anfang das so verstanden, dass das Prinzip auch ja eins der Projekte ist, wo es eigentlich jetzt aus politischer, unterschiedlicher Sicht keine großen Unterschiede gibt. Es gibt viel Einigkeit und meine Frage ist einfach, und dann haben Sie gesagt, wir versuchen die richtige Technik zu finden oder die richtige Relegungsrechnung. Meine Frage war, wessen Bedürfte ist, damit es schnell geht? Also wo sind sozusagen jetzt die, ich als politischer Beobachter oder als Bürger frage ich mich manchmal, was machen die eigentlich und warum gibt es so viel Zeit nach außen? In bestimmten Bereichen kann ich mir das nachvollziehen, weil da tatsächlich die sozusagen das Play das Spiel für das Publikum, aber in dem Fall.
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich mag die sehr gerne, weil sie so wunderbar pointiert ist. Also bitte, wer hat die Antwort auf diese delikate Frage, wie es schneller gehen kann?
Also zunächst, es wird sich viel, viel weniger gestritten, als es tatsächlich berichtet wird.
Moment, vielleicht aber sagen, wir denken uns das nicht aus.
Nein. Aber es über die vielen Sachen, wo große Einigkeit besteht und wir gut und konstruktiv vorankommen, wird weniger berichtet. Die anderen Punkte gibt es schon auch. Das ist gar keine Frage. Aber wenn man überlegt, wie viel wir vom Koalitionsvertrag zum Beispiel umgesetzt haben und wie schnell das ging, sieht man, dass es doch einen sehr konstruktiven Prozess und das in einer Zeit, wo Krise an Krise folgte und sich überlappte und so weiter und so fort. Von daher, eine Kollege Helge Limburg hat das angesprochen, die Koalition ist besser als ihr Ruf und wir arbeiten auch, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr viel und sehr gut und sehr konstruktiv. Und wir haben sehr viele, sehr schnelle, eilige Gesetzgebungsverfahren angestrengt in der Krise.
Ich glaube, es geht tatsächlich um die Resilienz.
Ja, aber trotzdem ist, glaube ich, zu schnell zu sein, ist im Gesetzgebungsverfahren auch kein Wert an sich, sondern man muss auch die Dinge ordentlich machen und das erwarten sie auch von uns. Hier werden unterschiedliche Punkte, wir hatten die aufgeführt, gerade diskutiert zwischen den demokratischen Fraktionen, auch in der Wissenschaft, auch medial sind die Punkte der Vormeldeansatz, 2/3 insgesamt, Zustimmungsmöglichkeit, Zurückweisungsmöglichkeit, der materielle Ansatz, die unterschiedlichen Punkte ins Grundgesetz selbst reinzuschreiben, diskutiert worden, ob man möglicherweise einer dieser Ansätze nimmt, ob man eine Kombination nimmt, wie man das Verfassungsgericht dann tatsächlich am besten resilient macht, weil wenn man einmal ans Grundgesetz geht, das ist ja kein Gesetz, was man mal schnell irgendwie so einfach irgendwie reparieren könnte. Von daher ist es hier, glaube ich, gerade tatsächlich sehr wichtig zu sagen, es gibt gute Gespräche, es gibt konstruktive Gespräche. Alle wollen hier etwas erreichen und ein Ergebnis machen. Der Justizminister hat gesagt, bis zum Sommer kommt er mit einem Vorschlag. Das deutet ja auch darauf hin, dass die Gespräche schon sehr weit gedungen sind und dass man dann eben dementsprechend auch einen guten Vorschlag vorlegt, den man dann eben auch schnell, aber unter Wahrung der entsprechenden Fristen, die wir uns als Gesetzgeber selbst gegeben haben und auch einhalten wollen, dann entsprechend zu einer Entscheidung
kommen. Okay, also da ist Geduld gefragt, aber gleichzeitig auch die Versicherung, dass da was kommt. Aber jetzt noch mal kurz, Frau
Wilke. Eigentlich in dieselbe Richtung. Ich glaube, den Gesprächen jetzt auf der Ebene hier im Bundestag nützt es am besten, sie in Ruhe zu lassen und gar nicht irgendwie nach Zwischenergebnissen zu fragen. Das fällt so unter die Kategorie, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja. auf den anderen Entscheidungsstrang wollte ich aber auch noch verweisen. Die Jumiko wird sich auch jetzt in dieser Woche, glaube ich sogar, auch damit beschäftigen. Und wir müssen ja auch den Bundesrat mitnehmen. Die brauchen wir auch dort, die 2/3 Mehrheit. Und das ist auch nochmal eine Chance, nochmal in anderen fraktions- oder parteiübergreifenden Konstellationen auch nochmal Gesprächsfäden zu knüpfen. Also denke ich auch nochmal ein Beitrag zu einer konstruktiven Diskussion und das sollte sich gegenseitig befruchten.
Wir haben noch Zeit für genau eine Frage. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Entschuldigung, Herr Jahn ist schon mit dem Mikro in der Hand bewaffnet.
Ja, vielen Dank. Joachim Jahn von der NJW. Die erste Chatfrage hat mir meine Frage halt leider eigentlich dann auch schon vorweggenommen, sodass das jetzt auch ganz kurz ausfallen wird. Aber ich wollte doch in einem Punkt nochmal nachhaken. Gerüchteweise war Frau Helling-Plahr ja bei dieser Simulation, von der Sie auch erzählt haben, dabei. Haben Sie denn den Eindruck, dass diese Sprachtranskriptionssoftware nun genug Schwäbisch versteht, damit dann die Länder jetzt auch wirklich mitziehen? Oder haben Sie eher das Gefühl, es wird final scheitern?
Ich würde Verhandlungs- und würde Ergebnisse vorwegnehmen, bevor wir soweit sind. Also ich kann Ihnen versichern, dass die Software nicht nur Schwäbisch, sondern auch Sächsisch und alles Mögliche versteht, aber mehr kann ich leider nicht sagen.
Genau, also ein bisschen Vertrauen in die Technik. Sie sagen, da wird nichts verhunzt durch irgendwelche Dialekte. Das ist doch schön. Dann können wir, genau, das ja. Klappt ja auch nicht immer.
Zumal, darf ich dazu ja? Kurz was ergänzen zur Diskussion, weil das wichtig ist, worüber diskutieren wir? Wir reden ja davon, von der Jetzt-Situation, dass sozusagen die einzigen Mitschriften, die sind die handschriftlichen Notizen, die sich Richterinnen und Richter machen oder eben Anwälte und andere Verfahrensbeteiligte. Und unter Umständen könnte es jetzt auch Audioaufzeichnungen geben, ist aber im Regelfall nicht der Fall. Und gemessen zu diesen handschriftlichen Notizen ist das mit Sicherheit eine deutliche Verbesserung. Das finde ich immer wichtig in der Debatte, dass wir nicht immer nur diskutieren, was könnte theoretisch sein oder wenn es einen perfekten stenografischen Bericht gäbe, sondern was ist die Jetztlage und zu welcher Verbesserung könnte man kommen.
Ja. Herzlichen Dank auch für diese praktische Einordnung nochmal. Ich bin ein großer Fan von Punktlandung und es ist tatsächlich jetzt gleich in einer halben Minute 19.30 Uhr. Ich danke wirklich ganz herzlich für die angeregte Diskussion, doch zumindest einer kleinen Handvoll Themen, die Sie den ganzen Tag beschäftigen. Herzlichen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Fragen. Es war mir eine große Freude. Machen Sie es gut und bis bald.
Vielen Dank.